Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Marja Elmenreich. Eine rote Rose zum Weltfrauentag, so wie sie auch im Deutschlandfunk heute Morgen als freundliche Geste von der Gewerkschaft überreicht wurde. Sie ist trotzdem dornig, denn eine Rose ist eine Rose, ist eine Rose.
Wenn wir uns den Bereich mehr Frauen in Führungspositionen, geschlechtergerechte Bezahlungen angucken, da hat sich rein statistisch noch nicht viel getan.
Ja, das ist eine dieser besagten Dornen, auf die die Theatermacherin Nicola Bramkamp gestern bei uns im Programm hingewiesen hat. Der Frauentag wird auch heute ein Thema bei uns sein, aber nicht nur. Wir sprechen außerdem über die politisch korrekte Lektüre von politisch inkorrekten Kinderbüchern. Wir berichten von einem Kompositionswettbewerb, bei dem die Jury nicht wusste, von wem das eingesandte Stück stammt. Und wir würdigen den Tänzer Patrick Dupont. Beginnen wir mit Astrid Lindgren, Michael Ende und Dr. Seuss. Ihre Kinderbuchklassiker wandern durch die Generationen. Kleine LeserInnen reichen, wenn sie zu großen VorleserInnen geworden sind, die Geschichten von Pippi, Jim Knopf und dem Grinch weiter. Zeitlose Geschichten also, die aber auch unliebsame Spuren ihrer Entstehungszeiten tragen. Formulierungen und Bezeichnungen, die einst niemanden aufhorchen ließen, werden heute mit wachem Blick für Diskriminierungen kritisch beäugt. Das Deutsche Literaturarchiv Marbach und das Lindenmuseum Stuttgart bieten dazu heute und in der nächsten Woche eine virtuelle Fortbildung an für pädagogische Fachkräfte. Die Überschrift: Koloniale Spuren in der Kinderliteratur. Ich habe am Mittag mit Heike Freireis gesprochen. Sie ist Leiterin der Museumsabteilung in Marbach und zuständig für die Bildungsprogramme. Frau Freireis, das internationale Kinderbuchangebot wächst ja Jahr für Jahr weiter, immer weiter und immer wieder kommt Neues hinzu. Warum lässt man nicht einfach problematische Literatur, in der zum Beispiel das sogenannte N-Wort auftaucht oder rassistische Klischees bedient werden, warum lässt man die nicht einfach raus aus dem Kinderlesekanon von heute?
Weil es natürlich auch heißen würde, Geschichte zu verfälschen. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir gerade auch von dem Literaturarchiv natürlich der Meinung sind, ohne Literaturgeschichte kann ich die Literatur auch nicht richtig verstehen. Einige dieser Kinderbücher haben natürlich auch wirklich jahrzehntelang das Kinderlesen geprägt. Pippi Langstrumpf etwa von Astrid Lindgren oder auch Jim Knopf von Michael Ende, noch weiter verbreitet durch die Augsburger Puppenkiste. Also da sieht man, über Generationen hinweg haben diese Kinderbücher auch einfach Bilder und Lebenshaltungen entworfen. Das heißt, hier wegen der N-Worte bei Michael Endes, Jim Knopf, ist es genau einmal, dass es vorkommt, das ganze Werk zu streichen, wäre schon eine extreme Zensur. Also ich denke, wir müssen auch einen anderen Weg finden, mit solchen literarischen Texten umzugehen.
Was für einen Weg schlagen Sie vor? Was raten Sie also den Fachkräften in Ihrer Fortbildung? Ja, auf jeden Fall lesen, wenn ich es richtig verstehe.
Ja.
Aber dann auch darüber sprechen?
Auf alle darüber sprechen. Also es wird auch im Workshop ausprobiert werden, wie spricht man darüber. Wir werden eben wirklich auch gemeinsam Stellen lesen und schauen, wie man die besprechen kann, in dem Fall mit Kindern zwischen 4 und 10 Jahren. Und ich denke, dass Sprache per se ist nicht diskriminierend. Also das sieht man eben auch an vielen Formulierungen, die zum Beispiel in meiner Kindheit vollkommen positiv besetzt waren. Eben auch das N-Wort war für mich nichts Schlimmes, das war für mich was Positives. Aber in dem Moment, wo Wörter eben diskriminierend verwendet werden und auch im Bewusstsein da sind, wo man da sieht, das Wort ist eben auch verletzend in seiner Verwendung, denke ich, müssen Wege gefunden werden, wie man gemeinsam sich darüber unterhält, was Sprache kann und auch wie Sprache relativiert werden muss oder auch wie man Sprache wiederum in einer absoluten Bedeutung dekonstruieren kann.
Aber läuft man dann nicht Gefahr, eigentlich auch Kinder, die ja doch auch klare Ansagen und klare Urteile mögen, dass man sie nicht auch mit so einer historischen Differenzierung, also anders gesagt mit einer Reihe von Fußnoten eigentlich, obwohl man doch nur vorlesen möchte, auch hoffnungslos zu überfordern?
Ich weiß nicht. Also eine Frage, die wir natürlich auch an diesem Workshop und an die Teilnehmer haben, ist zum Beispiel die: Nehmen Kinder diese Wörter so wahr, wie wir sie wahrnehmen, das heißt auch als diskriminierend, oder gehen Kinder ganz offen und fantasievoll mit diesen Wörtern um und haben das Problem gar nicht, dass wir Erwachsenen dabei haben? Und wie sehen Kinder Relativierungen, die ein Text vornimmt? Also die Verwendung dieser Bezeichnung von Tim Knopf als Neger die nimmt eben Michael Endes sehr offensiv, legt er die einem sehr besserwisserischen, merkwürdigen Herrn in den Mund, nämlich Herrn Ärmel. Das heißt, schon durch die Person, die das ganze Wort verwendet, ist natürlich auch schon eine Distanz da. Aber sehen Kinder beim Lesen solche ironischen Ambivalenzen, solche Distanzierungen, freuen sie sich? Das ist eben was, was wir auch gemeinsam herausfinden wollen mit den Erzieherinnen und Lehrerinnen.
Nun fordern aber ja Aktivistinnen und Aktivisten, dass man noch nicht mal mehr N-Wort sagen soll, geschweige denn, dass diese 5 Buchstaben am Stück, die Sie gerade ausgesprochen haben, wie kommt man da zueinander?
Also da würde ich sagen, die Aktivistinnen sagen natürlich, ist Thematisieren wichtig. Ich würde mich wehren gegen jede Form der Zensur. Also wir hatten auch einen Fall, wir haben eben aktuell eine Ausschreibung zu Narrating Africa, wo es natürlich auch Titel aus der deutschen Literatur gibt, die dieses N-Wort nehmen. Und wir zitieren den Titel vollständig, wir schwärzen nicht. Das ist einfach Teil auch des Textes und Teil dessen Überlieferungsstruktur. Also ich würde sagen, mit einer Gegenzensur erreicht man, wenn man aufklären will und letztlich auch Wege finden will, wie man zusammen etwas macht, gar nichts. Das ist für mich bei allen Formen von Radikalisierung von Sprache der Fall. Dass man sieht, eigentlich muss man Zwischenwege finden. Da ist eben auch Sprache bedeutungsoffener.
Wie wird jetzt so eine Fortbildung angenommen? Also wie groß ist das Interesse an politisch korrekter Auseinandersetzung mit Kinderbüchern?
Sehr groß. Die Fortbildung ist ausgebucht. Was für uns klar ist bei dieser Fortbildung, dass nicht von oben herab etwas gelehrt werden soll, sondern dass man gemeinsam mit allen Wege finden wird, die wir auch weiter verfolgen, die wir auch versuchen zu thematisieren und darauf aufbauen, dann vielleicht auch diesen Workshop nochmal anbieten.
Heike Frereis vom Deutschen Literaturarchiv Marbach, das richtet einen Workshop für PädagogInnen aus zum Thema koloniale Spuren in Kinderliteratur. Die kolonialen Spuren in unzähligen Frauenbiografien, nach denen muss man nicht lange suchen. Insbesondere am heutigen Frauentag wird auch bei uns im Programm über historisch überlieferte und deshalb nicht immer reflektierte Diskriminierungen berichtet. Eine solche hat die Performancegruppe The Agency für ihren jüngsten Abend ausgewählt. In Ashram Mummies geht es um das lukrative Geschäft mit Leihmutterschaften in Indien, wo sich rund 30.000 Kliniken auf diese Form der Wunscherfüllung spezialisiert haben. Der Abend von The Agency wurde gestern um noch einen Bezugspunkt auf der Weltkarte erweitert. Auf dem größten Theaterfestival Argentiniens nämlich wurde Ashram Mummies gezeigt. Dorothea Markus hat zugeschaut.
Noch im Jahr 2012 war Indien das Land mit den weltweit meisten Leihmutterschaften. Ein Business, das rund 2,3 Milliarden Dollar erwirtschaftete. Heute ist die Gesetzeslage etwas diffiziler, aber dennoch erwirtschaften sich indische Leihmütter mit der Austragung genetisch fremder Kinder oftmals die einzigen Aufstiegschancen. Was stets moralische Fragen mit sich bringt. Schließlich sind die Leihmütter oft arme Frauen aus Slums, die ihre Körper an meist reiche Privilegierte aus dem Ausland vermieten, zu dem Argentinien durchaus ebenfalls gehört.
Dear ladies and gentlemen, dear investors and potential surrogates, my name is Dr. Radhika Nair. I am the founder of Ashram Mummies.
Die Ärztin mit Gebetspunkt auf der Stirn ist die indische Künstlerin Deepika Arvind. Mit professioneller Warmherzigkeit heißt sie alle potenziellen Investoren, Leihmütter und Schwestern aus Argentinien willkommen. Denn in Buenos Aires, wo der Theaterabend von The Agency ausgestrahlt wird, ist Leihmutterschaft zwar durchaus üblich, aber eher tabuisiert. Argentinische Frauen kämpften in den letzten Jahren vehement um ihre reproduktiven Rechte, sprich für ein Gesetz zur Abtreibung und Geburtenkontrolle.
Donating eggs is an altruistic choice and the reward of giving the gift of life.
Als Mischung aus smarter Geschäftsfrau und esoterischer Therapeutin auf der Suche nach neuem Menschenmaterial lädt Deepika Arvind nun ein, der Geschichte ihres speziellen deutsch-indischen Start-ups namens Ashram Mummies zu lauschen und macht eine grundsätzliche Umwertung. Denn sie rekrutiert nun westliche Frauen, die als Leihmütter eine neue spirituelle Erfahrung machen wollen. Überholt erscheinen die Erzählungen von Ausbeutung armer junger Frauen für reiche unfruchtbar oder queere Paare. In der listigen Erzählung des Performance-Kollektivs The Agency wird das, was bisher als postkoloniale Prostitution gegolten hat, zur westlichen Selbstverwirklichung und Bewusstseinserweiterung.
ohne die alltäglichen Konsequenzen einer Mutterschaft auf sich nehmen zu müssen, werden unsere Leihmütter die spirituelle Erfahrung der Schwangerschaft erleben und damit unser Verständnis von Familie radikal erweitern.
Auch die Performerin Magdalena Emmerich trägt als Gruß an den Kampf der argentinischen Frauen ein grünes Tuch ums Handgelenk. Und dann tritt auch noch eine dieser neuen westlichen Leihmütter selber auf, gespielt von Jana Tönnies, schwanger im 7. Monat.
In mir entsteht das Gefühl, dass diese Schwangerschaft nicht nur meine ist, sondern eine Schwangerschaft für alle.
Thank you.
Leutselig wird das Publikum am Bildschirm zur gemeinsamen Babyshower-Party eingeladen, meditiert und wird quasi zur kollektiven Teilnehmerin einer gespielten Gehirnwäsche. Es ist nicht ganz unkompliziert, diese ganzen ironischen Wendungen und globalen Kontextverschiebungen des Abends nachzuvollziehen und dann noch mit dem speziellen argentinischen Frauenkampf in Beziehung zu setzen. Aber spannend ist es auf jeden Fall, wie pandemiebedingte Theaterstreamings international völlig neue Perspektiven eröffnen. Fleißig chatten die argentinischen ZuschauerInnen mit. In einer kurzweiligen Dreiviertelstunde mit wenigen Mitteln gelingt es The Agency, westlichen Spiritualitätstourismus und globale Ungerechtigkeit gleichermaßen aufs Korn zu nehmen. Und letztlich zu zeigen, mit welchen neoliberalen Mechanismen das Einverständnis mit der eigenen Ausbeutung hergestellt wird.
Dorothea Markus über den Performanceabend Ashram Mummies, den das Goethe-Institut Buenos Aires zu Argentiniens größtem Theaterfestival geholt hatte. Wettbewerbe, so wird der Komponist Béla Bartók zitiert, Wettbewerbe seien etwas für Pferde, nicht für Künstler. Mit deutlich weniger Wettbewerbsskepsis haben sich über 350 junge KomponistInnen beteiligt an der diesjährigen Basel Composition Competition. Ein Kompositionswettbewerb, der vom Schweizer Rundfunk und der Paul-Sacher-Stiftung ausgerichtet wird. Sacher, weder verwandt noch verschwägert mit den tortenbackenden Hoteliers aus Wien. Paul Sacher war Schweizer Dirigent und finanzstarker Mäzen. Er förderte das Neue, das bislang Unerhörte im 19., 20. Jahrhundert, unter anderem mit zahlreichen Kompositionsaufträgen. Die Basel Composition Competition hat unser Musikkritiker Jörn Florian Fuchs in den vergangenen Tagen für uns verfolgt, inklusive großem Finale gestern. Herr Fuchs, Paul Sacher ist ja wirklich eine neue Musiklegende, auch über seinen Tod im Jahr 1999 hinaus. Spielt sein Anspruch, sein Engagement noch eine Rolle bei diesem Basler Wettbewerb?
Ja, auf jeden Fall. Und Sacher war jemand, der ja Freundschaften gepflegt hat zu sehr bedeutenden Komponisten, etwa Wolfgang Riem. Und heute steht der Name vor allen Dingen für ein gigantisches Archiv, wo also viele Nachlässe und zum Teil auch von lebenden Komponisten die Vorlässe schon hingehen. Sozusagen das musikalische Marbach ist das. Und was aber besonders ist, Sacher hat nicht nur bei seinen Aufträgen auch auf die großen Namen gesetzt, sondern es ging ihm darum, wirklich um die reine Qualität der Musik, eigentlich auch ohne Ansehen der Person. Und das wird jetzt in diesem Wettbewerb tatsächlich übernommen, denn die Einreichungen, Sie haben es am Anfang schon gesagt, sind anonym. Also man weiß nicht, wer das ist, Mann, Frau, alt, jung, vielleicht schon mit einer gewissen Karriere im Hintergrund oder absolute Newcomer, Newcomerin, das alles weiß man nicht. Und das ist natürlich insofern auch in unserer Zeit einfach sehr gut, weil alle Diskussionen rund um Quote etc. natürlich in diesem Fall wegfallen und es wirklich nur um die reine Qualität geht.
Die 350 Einsendungen habe ich schon erwähnt. Auf welchem Weg funktioniert denn diese Blindverkostung? Also auf welchem Weg ist man am Ende zu dem einen Siegerstück gekommen?
Es ist zunächst mal so, dass die Jury, da ist unter anderem also Michael Jarell, der Schweizer Komponist, ist der Vorsitzende. Dann gibt es aber auch wichtige Komponistinnen und Komponisten, etwa Unsuk Chin oder Beat Furrer, die in dieser Jury dabei sind, auch jemand von der Sacher Stiftung selbst. Die müssen die Noten sich zunächst mal anschauen. Furrer hat auch im Rahmen so eines kleinen Werkstattgesprächs gesagt, ja, also das geht wirklich darum erstmal nur auf Technik, auf Durchführbarkeit und das ist auch nicht unwichtig, auf die Lesbarkeit von Partituren zu schauen. Denn es ist ja nach wie vor so, dass nicht alle Komponistinnen und Komponisten heute mit dem Computer das machen. Geht sehr einfach, sondern manche machen es immer noch händisch und dann muss man manchmal auch Dinge entziffern, wenn man dann mal Noten zugeschickt bekommt und das eben nicht das reine Computerbild ist. Darauf darum geht es. Und das ist eine kleine Einschränkung natürlich auch. Es gab nämlich Corona-Fälle in einem Orchester und gleich drei Orchester haben bei diesem Wettbewerb live gespielt, wobei eines dann eben im Schlusskonzert nicht mehr. Furrer sagte, das Wichtige ist dann für die endgültige Entscheidung natürlich auch die Stücke zu hören, die Atmosphäre im Raum und eben auch das, was mit dem Publikum passiert, ob die darauf reagieren.
Ja, Deep Grey, das Siegerstück. Jetzt haben wir es genauso gemacht wie die Jury, Jörn-Florian Fuchs. Was ist das für ein Stück? Was für ein Preisträger?
Das ist ein junger Chinese, Ji Jing Zhu heißt der, hat also diesen ersten Preis bekommen, dotiert mit 60.000 Schweizer Franken immerhin, neben dem ganzen Prestige. Das Schöne ist, und das ist so ein bisschen ein Vorurteil, was wir manchmal haben, wenn wir neue Musik aus Asien, vor allem gerne so Stücke, die heißen irgendwie Watercolors oder Stars in the Sky und so. Lang Lang ist auch jemand, der gerne immer solche Zugaben spielt von Landsleuten. In diesem Fall ist es ein Stück, das durchaus komplex ist, das sehr vielfältige Klangwelten hat, auch ein Stilmix letztendlich bietet, aber auf einem sehr, sehr hohen Niveau, auch finde ich rhythmisch sehr überzeugend. Und das fand ich ein sehr würdiges Stück. Auch die anderen Werke, die aufgeführt wurden, hat man gemerkt, dass da doch eine ziemlich hohe Qualitätsstufe erreicht ist, sodass man sagen kann, ja, dieses Jahr war es erfolgreich. Der nächste Wettbewerb ist in 2 Jahren und auf dem Portal Adagio kann man für 5 Euro dieses Preisträgerkonzert sich dann nochmal ansehen und anhören.
Jörn-Florian Fuchs über die diesjährige Basel Composition Competition. Vielen Dank. Und nun wollen wir an einen legendären Tänzer erinnern, den man vielleicht als Hausgewächs der Pariser Oper bezeichnen könnte. Denn Patrick Dupont besuchte zunächst die Tanzschule der Oper, wurde schon im jugendlichen Alter Mitglied der Kompanie und Anfang 20 folgte dann die begehrte Ernennung zum Étoile, zum Stern. Nochmals 10 Jahre später übernahm Dupont dann die Leitung des Pariser Opernballetts. So geradlinig sich diese Karriere in Stichpunkten liest, so wechselhaft war sie aber wohl. Auch darüber möchte ich mit der Tanzkritikerin Wiebke Hüster sprechen, denn Patrick Dupont ist mit nur 61 Jahren gestorben. Frau Hüster, fangen wir ganz vorne an. Wie ist Dupont überhaupt zum Tanz gekommen?
Ja, das ist eine wirklich sehr schöne Geschichte. Man nannte ihn ja l'enfant chéri, das Lieblingskind, das verwöhnte Kind an der Pariser Oper. Auch Claude Bessy, die damals die Schule der Pariser Oper leitete über Jahrzehnte, ja, als er dort eintrat, sagte, sie habe 2 so schwierige Kinder gehabt und er war eins davon, aber man hat sofort sein Talent erkannt. Und das Schöne war, er war das Kind einer alleinerziehenden Mutter und die dachte eigentlich, oh Gott, die Energie dieses Kindes, die fließt am besten mal hier raus aus dieser Wohnung und in Fußball und Judo. Das hat ihm aber überhaupt nicht gefallen. Und die hatten das Glück, dann kurz darauf in seiner wirklich frühesten Kindheit ein Paar kennenzulernen und der Mann Max Bozzoni, das war ein früherer Tänzer der Pariser Oper und der hat es gleich erkannt und er wurde in der Kindheit schon sein Ballettlehrer und hat ihn begleitet, bis Max Bozzoni dann 2003 gestorben ist. Das war wirklich eine sehr schöne Beziehung.
Also Bozzoni war einer, der dieses schwierige Lieblingskind gefördert hat. Wer noch? Wer hat auch zudem an seiner Seite getanzt?
Also er war total eigenständig. Man muss sich vorstellen, das ist ja auch wirklich dazu gehört, so viel Mut mit 11 Jahren in diese Ballettschule der Pariser Oper einzutreten und sich durchzuboxen, bis man mit 16 dann schon ein fertiger Tänzer ist und im Beruf steht und sich auf diese große Opernbühne trauen muss. Und er hat mit 16 Jahren, ist er ganz allein nach Varna in Bulgarien gefahren und hat den berühmtesten Ballettwettbewerb der Welt gewonnen und ist mit der Goldmedaille stolz nach Frankreich zurückgekehrt. Er hatte dann das Glück, 1983 wurde Rudolf Nureyev Ballettdirektor der Pariser Oper und dann begann eine ganz großartige Zeit, in der seine wichtigste Partnerin sicherlich Sylvie Guillem war, auch ein Étoile, die wurde mit 18 schon Étoile durch Rudolf Nureyev. Und dann haben wirklich Maurice Béjart, Elvin Ailey, Roland Petit, aber auch Kenneth MacMillan unglaublich gerne mit Patrick Dupont gearbeitet. Und seine Karriere wurde wirklich international. Er war so eine Art Rockstar. Und das fiel ja auch in diese Zeit, wo wirklich das klassische Ballett ganz, ganz erneuert wurde durch Nureyev, das männliche Tanzen besonders eine ganz neue Bedeutung bekam, ganz neuen Stellenwert.
Also weltweit unterwegs, aber dann doch, wie ich es vorhin sagte, Hausgewächs der Pariser Oper. Warum war dann mit dem Posten des Ballettchefs nach 5 Jahren schon Schluss?
Ja, schrecklich eigentlich. Also er hatte 1990 mit Alain Delon einen Film gemacht, der von heute aus betrachtet total kitschig ist, aber dessen Tanzszenen wirklich toll sind. Und Dupont ist auch 1000-mal besser als Alain Delon in diesem Film, obwohl er mit ihm so oft verglichen wird. Er wird dann Ballettdirektor der Oper, richtig. Und 1995 macht ihn das Filmfestival von Cannes als ersten Tänzer überhaupt, also völlig unerwartet sozusagen, zum Präsidenten der Jury. Und dann gab es Krach mit der Pariser Oper, weil er hat gesagt, ich muss jetzt dahin und in dieser Jury sitzen. Und die Pariser Oper hat gesagt, bitte, du bist hier der Chef, du kannst doch nicht einfach verschwinden. Das war dann ein Riesenkrach und das war für ihn auch wirklich ein Albtraum. Das hat er später gesagt, wie furchtbar das war, dass all dieser Applaus, diese Bewunderung, diese Zustimmung, dass all das plötzlich umschlug in Ablehnung, teilweise auch in Hass. Das war wirklich ein Albtraum für ihn, dieser Konflikt.
Und trotzdem eine Legende, die auch heute noch bekannt ist.
Ja, absolut, weil er hat sich zurückgekämpft. Er hatte dann 2000 einen entsetzlichen Autounfall, bei dem er 134 seiner Knochen in seinem Körper gebrochen hat. Danach schien wirklich alles vorbei zu sein. Er hat sich aber zurückgekämpft, hat in Musicals mitgemacht, hat eine neue Liebe gefunden und eine Frau gefunden, mit der er eine Schule und auch eine Company gegründet hat. Und er hat dann, und dadurch ist er eigentlich, glaube ich, dem Pariser Publikum jetzt noch so erinnerlich, bei Danse avec les Stars war er dann in der Jury im französischen Fernsehen.
Wiebke Hüster war das. Wir sprachen über Patrick Dupont, den Tänzer, der mit 61 Jahren nur gestorben ist. Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat sich jetzt in einem Zeitungsinterview für ein Bundeskulturministerium ausgesprochen. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske.
Es ist nicht das erste Mal, dass Monika Grütters ein Bundeskulturministerium fordert, aber man hat diese Forderung aus ihrem Mund schon lange nicht mehr gehört. 2005 hatte sie die Forderung aufgegriffen, damals als Spitzenkandidatin der Berliner CDU für die Bundestagswahl. Ihren neuen Vorstoß begründete sie jetzt damit, dass die bundespolitische Bedeutung der Kultur gewachsen sei. Und sie erklärte, es war richtig, das Kulturressort anfangs im Kanzleramt anzusiedeln. Nach 23 Jahren sei sie aber für ein Ministerium, denn es gehe um die Anerkennung durch die Länder und die Einsicht, dass man gemeinsam mehr erreichen könne. Der Kunsthistoriker Horst Bredekamp kritisiert, dass das Humboldt-Forum derzeit von vielen nur noch als Trutzburg von Raubkunst gesehen werde. Die Reduktion auf diese einzige Formel könne mit Fug und Recht als Wahngebilde bezeichnet werden, schreibt Bredekamp, der auch einer der Gründungsintendanten des Humboldt-Forums ist, heute in der FAZ. Zwar gebe es keine Alternative zu Antirassismus und Antikolonialismus und es stehe auch außer Frage, dass erwiesenes Unrecht wieder gut gemacht werden müsse. Aber viele Exponate des Humboldt-Forums seien auch im Geiste des Antikolonialismus gesammelt worden. Was die Moderne zugrunde richtete, sollte mikroskopisch bewahrt werden, so Bredekamp wörtlich. Hierin eine Befürwortung des Unrechts zu sehen, hat eine verquere Logik, die den damaligen Auseinandersetzungen hohn spricht. Als Sänger auf der Oboe hatte ihn der Sänger Fritz Wunderlich bezeichnet. Helmut Winschermann konnte vor einem Jahr noch seinen 100. Geburtstag feiern. Nun ist er kurz vor seinem 101. Geburtstag gestorben. Seine besondere Liebe galt der Barockmusik. Sein Name ist untrennbar mit den deutschen Bach-Solisten verbunden, die er 1960 gegründet hat und viele Jahre leitete. Einen Namen machte er sich auch als Oboenlehrer. Die Frankfurter Buchmesse soll in diesem Jahr wieder als Präsenzveranstaltung stattfinden unter dem Motto Wiederbegegnung Reconnect. Was bei der Vorbereitung in Corona-Zeiten wichtig ist, erklärte Geschäftsführer Jürgen Boos heute im Deutschlandfunk.
Wichtig ist, dass wir auch die Publikumsströme auf dem Messegelände entzerren werden können. Wir haben sonst am Samstag bis zu 100.000 Menschen auf dem Messegelände. Das glaube ich nicht, dass wir das dieses Jahr haben. Also werden wir einen Tag früher öffnen. um einfach auf diesem riesigen Gelände die Besucherströme anders zu dirigieren.
Alle Messeteilnehmer müssen sich vorab registrieren. Auch die Besucherzahlen werden entsprechend der dann im Oktober geltenden Infektionsschutzregeln kontrolliert und gesteuert.
Doris Schäfer-Nauske, vielen Dank. Die Maskenaffäre und der Druck, den die Union dadurch in diesem Superwahljahr zu spüren bekommt, das ist gleich ein Thema in den Informationen am Abend. Soweit Kultur heute an diesem Montag mit Maja Elmenreich am Mikrofon.